Glaubst du, dass der dir deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen? Dass du die Erfahrung gemacht hast, du hast für bestimmte Krankheiten gebetet um Heilung und es ist nicht passiert.
Vielleicht bist du enttäuscht über diesen Punkt und sagst dir, irgendwie steht das da, aber irgendwie ist das nicht meine Erfahrung. Irgendwie muss es anders gemeint sein vielleicht. Es wäre ein Argument dagegen. Argumente, die den Wirken Gottes hinsichtlich Heilung irgendwie blockierend gegenüberstehen. Da gibt es auch vielleicht theologische Blockaden. Also wir haben in Deutschland die liberale Theologie, ist auch sehr stark in den Volkskirchen vertreten. Da gibt es den Gedanken, dass Gott nicht übernatürlich in unser Leben eingreift. Also Wunder gibt es gar nicht, die sind immer nur bildlich gesehen. Wäre auch eine Blockade, gibt es Wunder in meinem Leben? Wirkt Gott durch Wunder in meinem Leben? Und dann gibt es auch den theologischen Gedanken, dass Heilungswunder nur in die Zeit von Jesus und den Aposteln gehören. Also dieses messianische Zeitalter, wo Jesus sich bewies als der Sohn Gottes und danach hat das aufgehört. Das ist wiederum eine Lehre, die ist auch im evangelikalen Bereich sehr stark vertreten. Das wäre auch eine Blockade. Ja. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du eine Blockade hast darin, dass du sagst, ich bin gar nicht so wertvoll, ich bin gar nicht so wichtig, als dass ich erwarten darf, dass der heilige große Gott sich um meine Gebrechen kümmert. Ein Zweifel daran, dass du Gott so wichtig bist, dass er sich um dich kümmert. Wenn wir uns in der Bibel umschauen zum Thema Heilung, werden wir feststellen, dass Heilung zum Wirken Gottes irgendwie dazugehört. Ja, wir haben gerade schon mal gehört, ich bin der Herr, dein Arzt. Das hat Gott Israel gesagt in der Wüste. Und ich musste mir so vorstellen, wie das so war, als sie dann in der Wüste waren, aus Ägypten heraus. Warum hat Gott das gesagt? Er wollte da einfach auch zeigen, er ist nicht nur für das Spirituelle da oder das Soziale, die Gebote, er ist für den ganzen Menschen da. Er kümmert sich ganz um alles, was wir brauchen. Und die kamen ja gerade aus Ägypten. Ägypten war ja, ich möchte mal sagen, die hatten ein modernes Gesundheitswesen in der damaligen Zeit. Die hatten Apotheker, medizinische Forschung, Salben und Therapien. Da war man ja vielleicht gut versorgt. Und jetzt war man in der Wüste und vielleicht haben sie nicht nur den Fleischtöpfen nachgejammert und den Knoblauch, sondern vielleicht haben sie auch den Pillen und den Pülverchen nachgejammert, diesen sicheren Gesundheitssystem und sagt Gott, ich bin euer Arzt. Ich bin der, der sich um euch kümmert. Ob in Ägypten, ob in der Wüste, wo auch immer, auf mich könnt ihr euch verlassen. Und dann, wenn wir weiter gucken in der Bibel, es ist so tatsächlich, obwohl Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt im Alten Testament, habe ich festgestellt, gibt es im Alten Testament gar nicht so viele Heilungen. So viele Heilungsgeschichten gibt es im Alten Testament nicht. Aber das ändert sich schlagartig dann, als Jesus kommt. Ja, exponentiell, exklusiv. Und wir können die gar nicht alle zählen. Also wir können natürlich die Geschichten zählen, wo er heilt. Aber es heißt dann ja auch an vielen Stellen, er hat alle geheilt. Und Johannes sagt am Ende des Johannes-Evangeliums, vieles wurde gar nicht aufgeschrieben. Die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn das alles aufgeschrieben würde, was Jesus in der Zeit alles gemacht hat. Also das war ganz geballte Ladung an Heilungen, die Jesus getan hat. Und das hat er dann seinen Jüngern übergeben. In Markus 16, 18, da lesen wir, wie er den Jüngern sagt, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist eine Verheißung für die Gesandten, die hinausgehen aufs Missionsfeld. Und möchte man sagen, okay, das war vielleicht die Fortsetzung der messianischen Zeit. Aus der Missionsgeschichte muss man sagen, ist das auch immer wieder passiert. Ja, so dass genau solche apostolischen Zeichen Missionare begleitet haben und das bis in die heutige Zeit. Und ich möchte mal meine Meinung kundtun, wenn ich hier stehe, zum Thema Heilung. Ich habe dazu drei Punkte. Und vielleicht könnt ihr mal überprüfen, ob ihr das mitteilen könnt. Wie sehe ich das? Erstens, Heilungen, wie zur Zeit Jesu, dramatische Heilungen, wo Blinde sehen können, Lahme gehen können, ja sogar Tote auferweckt werden und so weiter, das ist die Ausnahme heute, eher selten, aber es gibt sie. Es gibt sie, aber es ist nicht die Regel. Zweitens, Heilung in dem Sinne, dass Gott in Prozesse hineingreift, Gesundungsprozesse, dass er Gesundung stärkt, Krankheit lindert, dass er Therapie unterstützt, Gesundungsprozesse fördert, das ist sehr häufig der Fall. Und drittens, Heilung im ganzheitlichen Sinne, dass Gott nicht nur sich reduzieren lässt auf die körperliche Krankheit, sondern vielleicht sogar eine Krankheit lässt, eine Behinderung lässt, nie heilt, aber dafür am ganzen Menschen wirkt und trotzdem der Mensch sagt, ich bin mit dieser Krankheit Jesus ähnlicher geworden, ich bin Gott näher gekommen, ich bin geistlich gewachsen, ich bin heiler geworden, ich habe Gott erlebt, ich bin ihm näher gekommen. Als in dem Sinne von ganzheitlicher Heilung. Ja, es ist nicht alles vollkommen. Ja, und es ist ja auch so, wir sind, solange wir noch in dieser Welt sind, in einem Leib, der ist dem Tode sozusagen auf den Tod programmiert. Wir haben alle ein Verfallsdatum, ja, ein Ablaufdatum. Und mit diesem Ablaufdatum sind ja verbunden auch diese Gebrechen, die sich so einstellen. Im Alter kommt dann noch mehr dazu oft. Ja. Und wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Und trotzdem ist es so, dass wir vertrauen dürfen, dass Gott in unser Leben hineinwirkt. Die Bibel hat ein anderes Verständnis vom Menschen als die Medizin. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Aus diesem Vers könnte man ableiten, dass der Mensch eine Dreieinigkeit ist. Die Bibel spricht oft eher von der Zweieinigkeit vom inneren Menschen und vom äußeren Menschen. Wie wird das nochmal aufgeschlüsselt? Da wird der innere Mensch nochmal in Geist und Seele aufgeschlüsselt. Und ich finde das hilfreich. Die Medizin sieht, soweit ich das richtig sehe, meist nur die Seele und den Körper, den Geist nicht. Manche sehen in der Medizin nur den Körper, da wird die Seele noch so ins Gehirn verlagert. Die Bibel lehrt das anders. Wir sind Geist, Seele und Körper. Wir sind innerer und äußerer Mensch. Und der Geist steht hier an erster Stelle in dieser Aufzählung. Im Grunde ist nämlich jeder Mensch krank. Auch der Gesunde. Ja. Jeder Mensch, also aus Gottes Sicht, wir alle leiden nämlich unter einer globalen Krankheit, das ist die Sünde. Und wir neigen dazu, gegen Gott zu rebellieren. Das betrifft zuerst unseren Geist. Im Epheserbrief steht, wir sind geistlich tot. Also der Mensch ist geistlich tot, ja, durch die Trennung von Gott. Und die daraus resultierenden Taten und die daraus folgende Schuld lastet auf den Menschen und zieht weitere negative Konsequenzen mit sich. Gott, unser Arzt, beginnt seine Heilung zunächst damit, dass er uns von der Krankheit der Sünde heilt. Er gibt seinen Sohn Jesus als Opfer an unserer Stadt und legt alle Sünde auf ihn und, wie wir gehört haben in Jesaja 53, alle Krankheit auf. Den kranken Zustand der Trennung von Gott hat Jesus getragen, für dich und für mich. Unser Geist wird geheilt, wenn man das so sagen darf, indem wir glauben, was Jesus am Kreuz getan hat und unsere Schuld, und indem wir ihm unsere Schuld zum Kreuz bringen. Dort empfangen wir Vergebung. Im Kreuz ist Heil. Nun beginnt Gott sein Heilungswirken auch in anderen Bereichen unseres Menschseins. Auch unsere Seele empfängt Heilung. Das Wort Gottes, die guten und reinen Gedanken Gottes verändern unser Denken. Gottes Liebe, Freundlichkeit, Hoffnung, Trost und sein Versprechen, seine Versprechungen heilen unsere geschrundene Seele. Angst, Depression, Sinnlosigkeit, Hass, Unreinheit, Zwänge und so weiter, die müssen uns verlassen, wenn Gott unsere Seele heilt. Das ist ein Prozess. Das geht nicht in 24 Stunden, ist manchmal ein Leben lang. Aber Gott macht es. Gott wirkt nun auch in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Wir haben Vergebung empfangen und wir vergeben nun unseren Mitmenschen. Familienbeziehungen, Kollegen, Nachbarn und so weiter werden durch die Gnade Gottes geheilt. Und auch der Körper wird in die Heilung mit hineingenommen. Dabei bleiben wir in einem Körper, der unter dem Folgen des Sündenfalls leidet. Dennoch erleben wir, dass Gott uns immer mit seinem Heil segnet. Ganzheitlich gesehen. Ja, zur Ganzheitlichkeit, möchte ich sagen, gehört auch, dass wir das in Anspruch nehmen, was uns an Möglichkeiten geschenkt ist. Also wenn es heißt, ich bin der Herr, euer Arzt, dann heißt das nicht, dass er damit sagt, jetzt mache ich das nur noch alles direkt, nur noch durch Segen und Wunder. Sondern wenn Gott sagt, ich bin der Herr, euer Arzt, dann kann das auch sein, dass er sich anderer Ärzte bedient. Dass er sich Medizin bedient. Vielleicht ist er ja auch, steckt er auch dahinter, dass Menschen das Penicillin entdeckt haben. Vielleicht steckt er auch dahinter, dass Menschen heute Innovationen haben, die wunderbar einfach Operationen ermöglichen. Es gibt ja im christlichen Bereich so zwei Extreme. Das eine Extrem ersetzt Glauben gegen Medizin. Also die sagen, okay, ich bin krank, ich muss mir den nächsten Facharzt suchen und lege mich gleich unter das Messer, beten gar nicht. Weil so, das ist, die ersetzen die Medizin gegen den Glauben. Das andere Extrem ist genau andersrum. Die ersetzen die Medizin gegen den Glauben. Die sagen, ja, ich bin krank, also auf gar keinen Fall nehme ich irgendeine Tablette ein. Das ist Unglaube, dann kann Gott mir nicht helfen. Also ich kenne so ein paar Leute, die hatten diese Haltung, die leben nicht mehr. Das ist auch eine sehr extreme Haltung. Und liebe Geschwister, lasst uns irgendwo dazwischen sein. Das ist ganz gut, glaube ich. Also Gott nutzt moderne Medizin, Therapien. Wir sind ja auch hier in Bad Triburg. Das ist ein Ort voller Therapie. Ganz viele Kliniken gibt es hier, Krankenhäuser. Vielleicht ist sogar jemand hier aus einer Klinik, weiß ich nicht. Und Gott kann das alles benutzen. Und er benutzt das auch. Und segnet das. Also keine, kein Widerspruch. Martin Luther hatte lange Zeit etwas gegen Heilungsgebete. Vielleicht lag es daran, dass im damaligen Katholizismus ja auch so viel Aberglaube war und so, also viel Humbug auch damit betrieben wurde. Und dann wurde sein Freund Melanchthon krank. Sein Freund und enger Mitarbeiter Melanchthon. Der wurde tödlich krank. Es stand alles auf der Kippe und man weiß, er hat richtig gerungen im Gebet um Melanchthon. Und Melanchthon wurde wieder gesund. Und es gibt einen Brief, wo, ob der jetzt echt ist, weiß ich nicht genau, aber da wurde Luther angeschrieben und er wurde um seinen Rat gefragt für so eine Krankheit, wie man jetzt damit umgeht. Und da hat er das Heilungsgebet mit Handauflegung empfohlen. Das war also nach dieser Melanchthon-Heilung. Er hat anscheinend seine Haltung geändert. Also Luther empfahl Heilungsgebet unter Handauflegung. Und zwar hat er das wie eine Medizin empfohlen, mehrfach täglich, und dazu das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis aufsagen. Ja. Nicht wie eine Zauberformel, sondern im Glauben, dass man den Kranken unter die segnende Kraft des Evangeliums stellt. Ich finde das wunderbar, dass Luther seine Haltung geändert hat. Das ermutigt mich auch. Er war kein Charismatiker. Luther war kein Charismatiker. Ja. Aber es ermutigt uns, dass auch wir füreinander um Heilung beten dürfen und erwarten dürfen, dass Gott wirkt. Wir lesen einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 25 bis 34. Ich lese aus der Luther, das ist ein bisschen anders als Schlachter. Und es folgte ihm, nein, es war, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher. Wir wollen noch mal ein bisschen in diese Geschichte einsteigen. Wir haben das jetzt gelesen aus dem Wort Gottes. Und jetzt wollen wir uns da noch mal ein bisschen reindenken. In dieser Geschichte gibt es verschiedene Rollen, verschiedene Personen. Und da ist zum einen erstmal die Frau. Was hat die alles hinter sich gebracht? Was hat die alles mitmachen müssen? Wir können uns da wahrscheinlich kaum reindenken. 12 Jahre lang litt sie unter einem Blutfluss. Der hörte nicht auf. Der entzog ihr Leben, Kraft, Freude. Dann machte der sie auch noch kultisch unrein. Also nach dem Gesetz des Mose durfte sie nicht in den Tempel. Sie musste sich immer distanziert zurückhalten. Sie war eine stigmatisierte, ausgeschlossene Person. Sie war immer unrein wegen ihrem Blut.
Dann lesen wir, dass sie Geld investiert hat für Therapien bei Ärzten. Und hier kommt die Ärztin nicht so gut weg. Die haben das Geld genommen, aber konnten ihr nicht helfen. Ich kann das nicht beurteilen, ob es schlechte Ärzte waren. Vielleicht waren es auch gute Ärzte, aber sie hatte etwas, da konnten die nicht mehr mit ihrem Latein weiter. Und dass da, sie hat alles Geld aufgewendet, also das heißt, sie war ursprünglich keine arme Frau wahrscheinlich, also sie mussten ja Geld haben. Das hat sie da rein investiert in die Hoffnung, Heilung. Und immer wieder neu die Hoffnung, oh, da ist ein Fachspezialist, der kann mir jetzt helfen, da werde ich jetzt nochmal investieren. Vielleicht muss ich jetzt, okay, ich verkaufe noch mein kleines Häuschen, wenn ich dem noch das Geld gebe, vielleicht kann der mir helfen. Am Ende hatte sie gar nichts mehr, nur den Blutfluss hatte sie immer noch. Und dann hörte sie eines Tages von Jesus, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Damals gab es ja so nicht so die Social Media und Nachrichten und alles. Sie hörte von diesem Mann, der heilt. Und dann bekam sie mit der Kopf hier in die Nähe. Und da wusste sie, das ist meine Chance. Ich gehe dahin. Große Aufregung, große Entschiedenheit, aber auch große Angst. Wie komme ich da überhaupt hin? Wie schaffe ich das? Ich kann mir vorstellen, die hat sich irgendwie eingehüllt in irgendeinem Mantel, dass man sie nicht erkannte, Kapuze. Dass sie inkognito sich da irgendwie heranschlich und auf ihren Moment wartete. Sie wollte ihn ja auch nicht ansprechen, nur berühren. Nur berühren. Also die war da in dieser Nähe. Dann Jesus. Jesus war auf dem Weg zu einem Noteinsatz. Also eigentlich hätte der Blaulicht bei sich haben müssen. Denn vorher, das ist ja eine Geschichte, die ist eingeschoben noch in eine andere Geschichte. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Eigentlich liest man es immer zusammen. Kurz vorher hatte der Synagogenvorsteher Jairus Jesus angesprochen und gesagt, Meister, du musst kommen. Meine Tochter liegt im Sterben, in den letzten Zügen. Also die war kurz davor zu sterben und der sagt, Jesus, du musst jetzt kommen, du kannst jetzt noch vielleicht was machen. Bitte. So, und Jesus war, ich kann mir vorstellen, es waren viele Menschen da, der hat sich echt versucht auch zu beeilen. Der hatte also ein Ziel, ein ganz anderes Ziel, als jetzt sich mit dieser Frau zu befassen. Er war unterwegs zu seinem Ziel. Und dann war diese Menschenmenge da, um ihn herum. Das waren Leute, die waren vielleicht sogar innerlich distanziert oder kritisch. Die wollten mal gucken, was passiert jetzt hier. Ja, vielleicht waren sie auch auf dem Weg mit zu Jairus, zu dem Haus von ihm. Die guckten, was macht Jesus hier. Die waren so Schaulustige vielleicht. Ja, also ich kenne das aus Warburg, wir haben da immer so ein Oktoberfest, da gibt es so einen Zug durch die Stadt und da stehen immer auch ganz viele Leute an den Bürgersteigen und gucken, die wollen auch irgendwas sehen. Und da im Orient, da stelle ich mir das noch gruseliger vor, da war alles voll und ja, sehr, sehr gruselige Situation so. Und Jesus da mittendurch, enge Gassen und so weiter. Und dann waren da die Jünger. Wahrscheinlich Petrus vorne weg, sagt, Platz hier, mach Platz dem Meister, wir haben es eilig, bitte geht mal zur Seite und so weiter. Die waren auch noch da. Und der Synagogenvorsteher Jairus, der ging natürlich auch vorne weg und sagt, komm schnell, ich zeig dir, wo es langgeht. Und plötzlich geschieht etwas Unvorhergesehenes. Jesus bleibt stehen, wie angewurzelt, und sagt, was war das? Alle bleiben stehen, plötzlich die ganze Szene bleibt plötzlich stehen. Und Jesus sagt, da ist was passiert. Eine Kraft ist von mir ausgegangen. Ja, und ich immer sage, ja, Meister, wer soll dich hier berührt haben? Aber du wirst hier ständig angerempelt von allen. Ja? Nein, er sagt, hier hat mich jemand berührt und Kraft ist von mir ausgegangen. Wer war ich? Was für eine Situation, ja. Und meine Frage ist jetzt erstmal an dich. Wer bist du in dieser Geschichte? Siehst du dich in der Rolle der Frau? Oder vielleicht mehr bei den Jüngern? Die Jünger, die waren beschäftigt, Jesus da durchzuschleusen. Also die waren beschäftigt mit dem Dienst an Jesus. Die waren jetzt gerade nicht eingestellt auf diese Frau. Also die haben gar nicht mitgekriegt, was da jetzt passiert. Die waren so beschäftigt mit dem Dienst für Jesus, dass sie nicht mitbekamen, was Gott gerade tat. Oder bist du da mehr bei der Menge, die so mal guckt, was gibt es hier für mich vielleicht Interessantes, damit ich das nachher erzählen kann, Freundeskreis, Bekanntenkreis. Innerlich ein bisschen distanziert, kritisch, aber nicht zu viel Nähe. Körperlich vielleicht ja. Oder bist du auch, hörst du, bist du eher der Jairus, der um seinen Verwandten trauert schon, ja, sich sorgt. Komm, Jesus, du musst jetzt kommen hier. Halte dich nicht mit dieser Frau auf. Für den Jairus muss das auch schlimm gewesen sein. Ne? Der dachte, oh Mann, jetzt, oh nein, jetzt kommt die auch noch Frau. Wie lange wird das jetzt dauern? Ja? Und meine Tochter liegt im Sterben. Ja? Aber Jesus wusste, hier tut der Vater gerade etwas. Und offensichtlich war diese Heilung etwas, das ist passiert, ohne dass Jesus das geplant hatte. Also er hatte jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, zu überlegen, will ich dich heilen oder nicht. Er wurde gar nicht gefragt. Es ist einfach passiert. Von ihm ausgegangen. Und das war der Punkt, der sagt, Moment mal, da müssen wir jetzt der Sache mal auf den Grund gehen. Was war das? Jesus heilt plötzlich, ohne dass er das beabsichtigt hat. Es ist einfach geschehen. Es ist eine Kraft von ihm ausgegangen. Und da möchte ich auch mal fragen, was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Kraft? Also das haben wir ja öfter gelesen in den Evangelien, wenn du sie liest, dass von Jesus Kraft ausgegangen ist. Ist das vielleicht die Auferstehungskraft? Also kurze Zeit später, wenn wir das lesen, dann wird Jesus zu der Tochter des Jairus gehen, die 12-jährige Tochter, und die ist dann schon gestorben, als er ankommt. Und dann weckt er sie von den Toten auf. Ist das dieselbe Kraft, mit der er hier diese Frau geheilt hat? Ist das vielleicht dieselbe Kraft, mit dem der Vater Jesus aus den Toten auferweckt hat? Wie wollen wir das nennen? Modern, die Wunderpower Gottes. Es ist die Wunderpower Gottes, die hier von Jesus zu dieser Frau ausgegangen ist. Ja, und die Frau, als sie das gemerkt hat, Jesus bleibt stehen. Also erstmal, es muss unwahrscheinlich aufwühlend für sie gewesen sein. Erst einmal fasst sie sich das Herz und fasst Jesu Kleider von unten an. Also, die kam von unten. Das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium. Markus steht es nicht so genau. Da steht, sie rührte seine Kleider an. Das könnte ja auch hier oben sein, irgendwo. Aber in dem Lukas-Evangelium steht genau, sie fasste den Saum seines Kleides, so wie wir es im Lied gesungen haben. Also die kam von ganz unten und sagte, wenn ich ihn hier anfassen kann, da, das reicht mir. Und das drückt ja schon mal was aus, wie sie sich selber gesehen hat. Ja. Und dann hat sie das gemacht und dann, wie der Klaus berichtet, sie merkte sofort, dass da was passiert ist. Ne? Sofort hörte der Blutfluss auf, heißt es. Sie merkte, jetzt ist was passiert. Und in dem Moment bleibt Jesus stehen und sagt, wer war das? Was muss da emotional los gewesen sein? Angst? Was ist jetzt? Und dann fasst sie sich das Herz vor der ganzen Menge und fällt vor Jesus auf die Knie. und sagt ihm die ganze Wahrheit. Und ich finde, das ist etwas, da können wir uns auch die Frau zum Vorbild nehmen. Ich finde, das ist eine gute Haltung, dass wir vor Jesus niederfallen und ihm die ganze Wahrheit sagen. Ja, und Jesus antwortet ihr in einer Art und Weise, die mich immer wieder berührt, wenn ich das lese. Er spricht sie an mit meine Tochter. Das ist krass. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau vielleicht sogar älter war als Jesus selbst. Er war 33, die Frau hatte 12 Jahre Blutfluss. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ältere Frau war. Und sagt er meine Tochter. Schon ungewöhnlich irgendwie. Und ich glaube, dass hier der Vater durch Jesus zu dieser Frau spricht. Jesus und der Vater sind eins. Dass er hier zu dieser Frau spricht, meine Tochter, weil er wusste, dass sie geglaubt hat. Gott kennt seine Kinder. Gott kennt seine Töchter und seine Söhne. Und er sagt auch zu dir, meine Tochter, mein Sohn, wenn du an Jesus glaubst. Genau, und dieses Wort greift Jesus auf und sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen. Was ist das für ein Glaube, möchte ich jetzt wieder fragen. Was ist das für ein Glaube, der heilt? Ist das der Glaube an die Selbstheilungskräfte? Ist das suggestiver Glaube? Also das kennt ihr auch wahrscheinlich, so Autosuggestion oder Suggestion. Ich muss mir immer sagen, ich werde gesund. Oder ich werde reich, ich werde reich. Ja, und dann werde ich das auch. Ist das so? Ist das damit dieser Glaube gemeint? Nee, das hieß ja, dann die Quelle der Heilung wäre in ihr selbst gewesen. Und das war es nicht. Es ist auch nicht der Glaube an die energetische Kraft des Kosmos. Es gibt, überall gibt es so Wunderheiler, die legen Hände auf und dann zapfen die irgendwelche Energien aus dem Kosmos, esoterisch und so an. Das ist okkulte Heilung. In Wirklichkeit kommen die in Kontakt mit finsteren Mächten. Nein, es ist der Glaube an Jesus. Es ist der Glaube an Jesus, der diese Frau geheilt hat. Und deswegen sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube war auf den Herrn Jesus ausgerichtet. Denn Jesus heilt. Jesus ist der, der heilt. Und durch den Glauben können wir mit ihm konnektieren, sozusagen. Ja, der Glaube bringt uns in Verbindung mit ihm. Und er heilt uns. Und dann sagt er noch etwas Wunderbares zu ihr. Er spricht ihr Frieden zu. Gehe hin in Frieden. Also er heilt sie und sagt gleichzeitig, du hast Frieden. Aber was war das für ein unruhes Leben, was sie hatte? Immer diese Scham, diese Stigmatisierung. Vielleicht auch die Frage, warum hat Gott mich geschlagen mit dieser Krankheit, mit diesem Schicksal? Warum bin ich ausgeschlossen aus der Gesellschaft? Warum ich? Was hat Gott gegen mich? Und Jesus sagt, du hast Frieden. Alles ist vorbei. Du hast Frieden mit Gott. Durch den Glauben bekommt die hoffnungslose Frau Heilung und Frieden mit Gott. Wir bekommen durch Jesus Heilung und Frieden mit Gott. Wie konnte Jesus eigentlich immer das sagen zu den Menschen, deine Sünden sind dir vergeben, du bekommst Frieden und so weiter? Wo er ja noch nicht am Kreuz gestorben war. Und wir wissen auch aus aus dem gesamten Kontext der Bibel wissen wir, dass für Schuld immer auch eine Bezahlung da sein muss. Keine Sündenvergebung ohne Blut, heißt es im Hebräerbrief. Das war das, was die Israeliten immer vor Augen hatten mit dem Opferdienst. Für Schuld muss immer ein Opfer geschehen. Das konnte Jesus sagen, weil er zu diesem Zeitpunkt schon das Opferlamm war. Alle seine Worte, die waren schon gedeckt durch das Opfer am Kreuz, was kommen würde. Denn auch diese Doppelgeschichte, die Heilung dieser blutflüssigen Frau, die Auferweckung der Tochter des Jairus, ist auch wieder eine Geschichte, die hineingeschoben ist in die andere große Geschichte, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz war. Dafür ist er gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben, für deine und meine Schuld, um dort das Werk zu tun, was uns heilt. Heilung geht aus von dem Kreuz. Das haben wir gehört in Jesaja 53. Dort ist alle meine Schuld, dort ist alle meine Krankheit auf ihn geladen. Und auf diesem Weg war er. Und hier sind seine Worte schon gedeckt durch das zukünftige Opfer am Kreuz.